SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit dem Lautenisten und Dirigenten Wolfgang Katschner.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und am Mikrofon Wolfgang Scherer. Claudio Monteverdis Lamento della Ninfa, die Klage der Nymphe war das, aus seinem achten Buch, den Madrigalen über Liebe und Tod, heute zum Auftakt von SWR 2 zur Person. Wir hörten eine Aufnahme mit Dorothee Mielz und der Lautenkompanie unter der Leitung von Wolfgang Katschner und der ist heute bis 17 Uhr zu Gast hier bei SWR 2 zur Person. Herr Katschner, erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, mir geht's genauso. Ich freue mich auch.
Herr Katschner, Sie haben mal gesagt, mein Naturell ist relativ leise und das liegt an meinem Instrument. Und Ihr Instrument ist die leise Laute.
Ja, so ist es. Wenn man sich so lange mit einer Sache beschäftigt, wie jetzt ich, mit erst Gitarre und dann Laute, prägt einen das natürlich sehr. Die Laute ist zwar, finde ich, ein riesengroßer Kosmos an Ideen und Inhalten und Möglichkeiten und Klängen, aber sie ist schon auch auf der anderen Seite sehr zart und sehr meditativ und insofern sind es die leisen Töne, die mich natürlich geprägt haben.
Sie haben ja eigentlich dann erstmal Gitarre studiert, klassische Gitarre.
Ja, ich habe mit 8 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Und bin dann an die Musikhochschule Hans Eisler in Berlin, habe dort klassische Gitarre studiert und habe das dann auch viele Jahre als Beruf ausgeübt.
Wie kamen Sie denn zur Gitarre? Normalerweise in dem Alter, damals in der Zeit, da griffen die Leute eigentlich zu der E-Gitarre.
Ja, das war natürlich ein Weg, der mir von meinen Eltern geebnet worden ist. Da waren es viele Zufälle, glaube ich, die eine Rolle gespielt haben. Es gab eine gute Konzertgitarre zu Hause, die meinem Vater ursprünglich mal gehört hatte. Es war schwierig in der, sagen wir mal, kleinstädtischen Region, in der ich aufgewachsen bin, erst in Küritz, dann in Prenzlau, überhaupt Musikunterricht zu finden. Sonst wäre es wahrscheinlich Klavier geworden. Aus diesen verschiedenen Zufällen heraus und auch dem Wollen meiner Eltern, den Ideen, die sie hatten, kam es dann zur Gitarre.
Und Sie haben aber doch dann relativ rasch auf die Laute umgesattelt. Gab es da so ein besonderes Schlüsselerlebnis für diesen Wechsel?
Also das war ein längerer Prozess, weil jeder klassische Gitarrist spielt alte Musik, also sagen wir mal John Dowland und Johann Sebastian Bach, um jetzt mal zwei Namen zu nennen, und viel Renaissance-Musik. Es gibt ganze Berge an für Gitarre eingerichteter Renaissance-Musik. Weil mir die Musik sehr gut gefallen hat, gab es dann sozusagen den Wunsch, das doch auf dem, in Anführungsstrichen, richtigen Instrument zu spielen. Also sich mit der Laute als originales Instrument zu beschäftigen. Und dann habe ich das eine ganze Weile parallel gemacht, klassische Gitarre und Laute. Und wollte dann irgendwann das, in Anführungsstrichen, richtig machen. Es gibt so historische Spieltechniken für die Laute, die ich natürlich auch jetzt seit vielen Jahren benutze, mit denen man einfach die Musik besser darstellen kann, als wenn man mit so einer modifizierten rechten Gitarrenhand das versucht zu betreiben. Und das war eigentlich so mit der Hauptimpuls, dann irgendwann zu sagen, ich lasse es jetzt mit der klassischen spanischen Gitarre und spiele nur noch Laute.
Wie muss man sich denn diese spezielle Technik vorstellen?
Also die linke Hand ist im Grunde genommen die Greifhand, ist im Grunde genommen bei beiden Instrumenten gleich. Aber für die rechte Hand gibt es große Unterschiede. Da gibt es auch noch, weil ja die Musik- und die Instrumentengeschichte sich weiterentwickelt hat, gibt es auch noch Unterschiede zwischen Renaissance und Barock. Aber die Renaissance-Laute zum Beispiel wird so gespielt, dass man den kleinen Finger der rechten Hand auf die Decke stützt. Dann werden die Finger der rechten Hand fast parallel zu den Saiten gehalten. Der Daumen schlägt unter den Zeigefinger, also der ist innen. Da gibt es auch so Begriffe wie Daumen-Innentechnik. Und dann praktiziert man für diese vielen Diminutionen und Skalen, die es in der Renaissance-Musik gibt, eine Art modifizierten Plektrumanschlag, der nun noch aus dem Mittelalter kam. Das macht man mit Daumen und Zeigefinger. Und mit dieser Technik kann man sehr, sehr schnell spielen, was auch großen Spaß macht. Und kann eben halt diese Renaissance-Musik, die ja zum großen Teil aus Akkorden und sehr vielen so Läufen, Diminutionen, schnellen Noten besteht, einfach sehr gut darstellen.
Herr Katschner, vor 20 Jahren, fast 20 Jahren, haben Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Hans-Werner Apel eine CD mit Musik des Lautenisten Bellerofonte Castaldi aufgenommen. Musik für zwei Theorben. Wie kamen Sie auf diesen Mann?
Naja, wir haben ja viele Jahre im Mittelpunkt unserer Arbeit das Spielen zu zweit gehabt, also mit zwei Lauten. Und da haben wir natürlich immer nach Repertoire gesucht, also auch nach Originalrepertoire. Und dann kommt man, wenn man also in diesem Bereich sucht, sehr bald auf den Castaldi, weil der Musik für zwei Theorben geschrieben hat. Also für die große, langhalsige Generalbasslaute des 17. Jahrhunderts einerseits und dann aber noch als Counterpart sozusagen zu der Theorbe ein sogenanntes Theorbino. Und das ist diese große Theorbe als eine Oktave höher und viel kleiner. Dadurch kriegt man ein ganz anderes Klangspektrum natürlich, weil sich das Meer in die Höhe erweitert. Und wir haben uns dann extra für diese Gelegenheit so ein Instrument bauen lassen und sind dann eingetaucht in diese Stücke von Castaldi. Und das hat natürlich sehr großen Spaß gemacht, hat uns auch weitergebracht. Wir waren bestimmt 2 Jahre damit beschäftigt, diese Sachen überhaupt zu üben und uns drauf zu schaffen. Aber es war eine schöne Zeit und noch heute höre ich die Stücke, die wir damals aufgenommen haben, total gerne an.
Und in diese CD hören wir jetzt mal rein. Wir haben Sie eben gehört mit Ihrem Kollegen Hans-Werner Apel und mit dem haben Sie ja auch vor über 30 Jahren die Lautenkompanie ins Leben gerufen. Ursprünglich war das ja eigentlich nur ein Lautenduo und ist aber dann immer mehr angewachsen und bildet heute sozusagen das Herzstück Ihres vielfältigen musikalischen Wirkens. Das ist so eine Art instrumentales Basislager für Ausflüge in die unterschiedlichsten Regionen der Musik und bei weitem nicht immer nur in die Gefilde der Barockmusik. Und das ist ja eigentlich im Prinzip auch das Spannende an dieser Lautenkompanie. Wie haben Sie das gemacht? Wie entwickeln Sie da so Ihre Projekte? Denn wir werden noch hören im Laufe der Sendung, das geht in ganz unterschiedliche Richtungen.
Ja, also zunächst mal haben wir natürlich die ersten Jahre im Wesentlichen die DDR bereist, von unten nach oben und von links nach rechts und schräg auch. Und dabei im Renaissance-Musik für zwei Lauten gespielt.
War das denn einfach damals sowas zu gründen? Ich glaube, man brauchte doch für alles so eine, wie sagt man, eine Zulassung.
Nee. Das war ja so eine Nischengesellschaft, die DDR. Und in diesem Fall war es so, dass wir freiberuflich gearbeitet haben als klassische Musiker. Und unsere Zulassung war unser Diplom. Also mit dem Hochschulabschluss, mit dem Diplom hatten wir die Möglichkeit zu arbeiten. Wir brauchten keine Zulassung weiter und auch keinen Berufsausweis. Und die Zahl derjenigen, die das gemacht haben, war so gering. Ich glaube, da haben wir keine Gefahr dargestellt und es war nicht kompliziert.
Gab es denn auch Tourneen ins sagen wir mal, sozialistische Ausland?
Ja, wir sind schon ab und zu mal in die Tschechoslowakei, ich ist es ja damals gefahren, in die Sowjetunion konnte man fahren, nach Polen sind wir gefahren. Also kam schon vor, aber nicht in der, sagen wir mal, Selbstverständlichkeit, wie es halt heute ist, dass man doch sehr frei reisen kann. Und wir haben dann das Ensemble weiterentwickelt, im Grunde genommen aus dem Gedanken des Instruments heraus, weil die Laute ist ja in der Renaissancezeit so ein Universalinstrument gewesen. Und die meiste Musik oder sagen wir mal zwei Drittel der Musik besteht aus Bearbeitungen von Tänzen und Liedern und Madrigalen und was weiß ich was, die also für Laute arrangiert worden sind. Und da war im Grunde genommen unser Schritt relativ naheliegend, indem wir gesagt haben, naja, jetzt wollen wir aber mal die Madrigale und Tänze und was, die wir in komprimierter Form immer auf unseren Lauten abzupfen, die wollen wir jetzt mal in echt hören und spielen. Und das war eigentlich die Tür dafür, dass wir das erweitert haben. Und das waren dann zunächst wenig Sänger und andere Musiker. Und dann gab es Mitte der 90er Jahre eigentlich so ein, ich sag mal, so ein Initialerlebnis. Das war unsere erste szenische Opernproduktion, die wir 1996 in Potsdam gemacht haben bei den Musikfestspielen. Und von da an ist es immer mehr gewachsen, hat sich immer weiter verändert. Und natürlich muss man immer sagen, die DNA der Lautenkompanie und auch das, was diese differenzierten und unterschiedlichen Projekte ausmacht, sind unsere Instrumente.
Und hier ist jetzt die Lautenkompanie, und zwar mit Musik aus dem English Dancing Master von John Playford, Grim King of the Ghosts. Die Lautenkompanie war das unter der Leitung von Wolfgang Katschner mit Musik aus The English Dance Master von John Playford. Herr Katschner, heute zählt ja die Lautenkompanie zu den führenden Ensembles, die sich ganz auf historische Aufführungspraxis kapriziert haben. Und den Startschuss zu dem gab ja eigentlich Nikolaus Hahn und Chor im Westen. Wie hat man das denn damals in der DDR erlebt? Gab es da die Schallplatten, die CDs? Was ist darüber gekommen?
Ja, das war natürlich aus meiner Sicht und von meinem Alter her in den 70er, 80er Jahren was sehr Aufregendes, weil plötzlich Altbekanntes ganz anders klang. Und da war das schon was ganz Unerhörtes und Besonderes und hat uns natürlich auch erreicht über Radio und Fernsehen und Schallplatten und Musiker, die in den sogenannten Westen gefahren sind, um Kurse zu besuchen oder Konzerte zu hören und die auch Sachen mitgebracht haben. Also
Notenmaterial.
Noten und vor allen Dingen Aufnahmen. Ja, das war schon aufregend.
Und wie kam man an die Instrumente? Gab es denn damals auch schon sowas wie jetzt im Moment, dass tatsächlich Instrumentenbauer wieder daran gehen, alte Instrumente nachzubauen?
Also das war komplizierter und wesentlich differenzierter als heute, weil es nur wenig Möglichkeiten gab. Ich kann mich erinnern an einen Geiger, Peter Liersch hieß der, mit dem wir manchmal unterwegs waren, der immer ausritt, um irgendwo alte Instrumente auszugraben, also alte Geigen oder Bratschen, und die dann wieder hergerichtet hat auf eine kürzere Mensur und anderen Steg und so, was man so braucht. Neubau war schwierig. Wir haben, also Hans-Werner Apel und ich, wir haben viel Zeit darauf verwandt, einen Gitarrenbauer damals aus Magnekirchen zu überreden, doch für uns Instrumente zu bauen. Es ging, aber es war schwierig.
Wenn man den Werdegang der Lautenkompanie von diesen Anfängen aus verfolgt und betrachtet, kann man doch eigentlich sagen, dass es eine unglaubliche, eine fulminante Erfolgsgeschichte ist nach der politischen Wende.
Ja, die Wende hat uns zum richtigen Zeitpunkt erreicht, weil wir noch sehr am Anfang waren. und hat natürlich einerseits dazu geführt, dass man sich ein bisschen wieder neu erfinden musste, aber auch unglaublich viele neue Möglichkeiten eröffnet, die wir vorher so gar nicht gesehen haben.
Und auch das ist eine Erfolgsgeschichte, nämlich 1992 gründen 5 Mitglieder des Thomana-Chors das Ensemble Amacord, das heute als vokales Spitzenensemble rund um die Welt gastiert. Und mit denen haben sie doch zusammen vor einigen Jahren die Motetten von Johann Sebastian Bach eingespielt. Was war denn dahinter die leitende Idee?
Amacord hat sich dann für diese Aufnahme erweitert. Heute nennen sie das Amacord Plus. Sie nehmen dann 4 bis 5 Gastsänger dazu und formieren also aus ihrer, ich sag mal, Boygroup ein gemischtes Vokalensemble. Und da waren die Bach-Motetten unser erstes gemeinsames Projekt und haben zu vielen interessanten Erkenntnissen und zu einer, wie ich finde, sehr, sehr schönen Aufnahme geführt.
Und wir hören jetzt aus dieser Einspielung die Motette Singet dem Herrn ein neues Lied, Werkeverzeichnis 225 von Johann Sebastian Bach. Das Ensemble Amacord und die Lautenkompanie waren das mit der Motette Singet dem Herrn ein neues Lied, Werkeverzeichnis 225 von Johann Sebastian Bach. Und zu Gast hier in SWR 2 zur Person der Lautenist und Dirigent Wolfgang Katschner, der vor über 30 Jahren die Lautenkompanie ins Leben gerufen hat. Herr Katschner, bleiben wir noch einen Moment bei der Musik von Johann Sebastian Bach. Inzwischen ist es ja schon so eine Art musikalische Visitenkarte der Lautenkompanie, dass sie Projekte entwickelt, die Vokalmusik in reine Instrumentalmusik verwandelt. Sie haben das zum Beispiel gemacht bei der CD Handle with Care und seine schönsten Arien instrumental arrangiert und mit der CD Bach Without Words Sätze aus verschiedenen Kantaten. In was haben Sie sie verwandelt? In Instrumentalkantaten oder wie sollte man das nennen?
Ja, wir haben sozusagen die Sätze, die wir rausgesucht haben, die aus ganz unterschiedlichen Kantaten stammen, neu zusammengefügt und daraus 3 Instrumentalkantaten gemacht. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber die Instrumentalmusik der Barockzeit ist ja doch so sehr am Vokalen orientiert, dass ich schon fand, dass es eine gute Möglichkeit ist, das programmatisch zusammenzufassen. Daraus entsteht eine neue Art von Musik, weil das Miteinander von Sängern und Instrumentalisten in einem Kantatensatz ist immer davon geprägt, dass die Instrumentalisten die Sänger begleiten und dass die Stimmen nach vorne treten. Das findet in der instrumentalen Konstellation nicht mehr so statt. Alles wird viel gleichberechtigter und dadurch hört man die Strukturen ein bisschen anders, die ja bei Bach sehr oft äußerst vielgestaltig sind. Also da sind gerne mal 2 Stimmen mit 3 dazu komponierten Instrumentalstimmen und das hört man jetzt einfach anders, die Balance, die da entsteht.
Diese Arrangements betreffen ja in allererster Linie die musikalische Dramaturgie der einzelnen Sätze untereinander, dieses Gefüge.
Ja.
Haben Sie da gesucht oder wie sind Sie da vorgegangen, dass da die entsprechenden Dinge aufeinander getroffen sind?
Also jeder von diesen 3 Kantaten, die wir auf der CD haben, hat ein anderes Motto. Da gibt es auch etwas mehr fröhlich und eine Kantate, die mehr besinnlich und auch sehr nach innen gewandt ist. Und danach habe ich dann die Stücke zusammengestellt.
Und wie das funktioniert, das hören wir uns jetzt mal an. Und zwar aus der CD Bach Without Words hören wir nun aus der Instrumentalkantate, die Sie, Herr Katschner, ich freue mich in dir genannt haben, die Arie Gloria in Excelsis Deo, ursprünglich Bach Werkeverzeichnis 191, das Concerto Heil und Segen aus Werkeverzeichnis 120, die Arie So schnell ein rauschend Wasser schießt aus Werkeverzeichnis 26, sowie das Concerto, das ihrem Arrangement den Namen gegeben hat. Ich freue mich in dir, Bach, Werkeverzeichnis 133. Hier ist die Lautenkompanie. Musik Eine instrumentale Zusammenstellung von Kantatensätzen von Johann Sebastian Bach war das, arrangiert für Barockensemble von Wolfgang Katschner. Heute bis 17 Uhr Studiogast bei SWR 2 zur Person mit Wolfgang Scherer. Herr Katschner, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das hat doch bestimmt die Bach-Freunde auf die Barrikaden gerufen. Da gab es doch bestimmt jede Menge Kritik.
Ja, also es gibt eigentlich so ein bisschen, ist mein Eindruck, zwei Lager. Manche, die das eben, oder viele, die das sehr gern hören. Viele normale Konzertbesucher, die sich freuen, Instrumentalmusik ohne Texte, ohne Gesang zu hören. Oder die dem ganz unvoreingenommen gegenüberstehen. Und dann gibt es natürlich viele Menschen auch, vor allen Dingen aus der Fachwelt, die das nicht gut finden, eben die heilige Kuh der Bach-Kantaten auf diese Art und Weise zu verändern. Dazu kann man nur sagen, es ist...
Ist aber schön, dass Sie das nicht gesagt haben, zu schlachten.
Nein, es ist halt, ich finde, eine normal aufgeführte Bach-Kantate wunderbar und wunderschön. Und ich finde auf der anderen Seite ein solcher Monolith wie Bach, der ja in jedem Musikerleben eine Rolle spielt, der muss auch immer wieder hinterfragt und anders interpretiert werden, um seine Musik weiterzuziehen, um sie lebendig zu halten und um Interesse auch dafür zu wecken bei Menschen, die es nicht kennen. Und es ist barocker Brauch, Musik zu verändern, um zu arrangieren. Bach selber ist das beste Beispiel. Der hat sicherlich oft aus der Not, aber möglicherweise auch sehr oft, weil es ihm einfach gefallen hat, weil er es toll fand, seine Musik mit den unterschiedlichsten Texten unterlegt. Also im Grunde genommen haben wir nichts anderes gemacht. Und ich fände es schön, wenn man seiner Musik gegenüber auch einfach lockerer und unbefangener gegenübertreten würde, ohne dass man auf diese Art und Weise sie in irgendeiner Weise beschädigt oder seine Größe schmälert.
Herr Katschner, wenn wir über Sie und die Lautenkompanie sprechen, dann muss natürlich zur Sprache kommen, dass dieses Barockensemble eine ganz enorme Vielfalt ganz unterschiedlichster musikalischer Unternehmungen durchgeführt hat. Philipp Glass, Avo Pärt, Händel-Opern, Bach-Motetten, argentinischer Tango bis zur geistlichen Vokalmusik des 17. Jahrhunderts mit Schütz, Buxtehude, Teile oder Krieger. Wie behalten Sie da den Überblick?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat natürlich damit zu tun, dass sich vieles entwickelt hat im Laufe der Jahre. Da gibt es so eins das andere oder die Projekte kommen und gehen und natürlich bei der Vielzahl der Jahre, die wir jetzt unterwegs sind, also über 30 Jahre, gibt es natürlich auch vieles, aus dem man einfach schöpft, sowohl Ideen als auch Repertoire. Wir haben es aber, um jetzt den Überblick nicht zu verlieren, ziemlich klar bei uns in, ich sag mal, Sparten gebündelt. Also da gibt es die geistliche Vokalmusik und es gibt Musiktheater und es gibt etwas, das, was wir Words and More nennen. Das sind die ganzen Programme mit Schauspielern. Es gibt die Spezialprogramme, wo eben dann sowas, diese modernen und alten Kombinationen dazugehören. Also es folgt schon sozusagen auch gewissen Ordnungsprinzipien, mit denen man das ganze Repertoire sortieren kann und eben nicht den Überblick verliert.
Herr Katschner, das Experiment Barockmusik mit Minimal Music zusammenzubringen. 10 Jahre ist es jetzt her, dass Sie Ihre CD Timeless herausgebracht haben mit einer, was jeder zugeben wird, ziemlich stimmigen Zusammenstellung von Musik von Tarquinio Merula und Philipp Glass. Was gab denn damals den Ausschlag für dieses Projekt?
Der Ausschlag war eine Auftragsarbeit eines Festivals, die gefragt haben nach einer Verbindung von alter Musik und klassischer Moderne war es damals, aber die klassische Moderne sollte bitteschön nicht atonal klingen. Und aus der Überlegung, wie man dem nachkommen könnte, ist dann die Idee entstanden, einfach Minimal Music zu nehmen und dann eben Philipp Glass, der, ja, kann man sagen, mit den größten Namen hat. Das war natürlich auch ausschlaggebend, aber ich muss auch sagen, seine Musik ist auch eigentlich sehr besonders. Und ich habe dann sehr viel Parallelen zwischen Minimal Art und eben dieser frühen Barockmusik aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Also das Prinzip der immerwährenden kleinen Variationen und Veränderungen. Und dachte mir dann, du suchst dir so einen unbekannten Barocknamen, der schöne Instrumentalmusik geschrieben hat, aber den keiner kennt und wo dann jeder denkt, ach, wer ist denn das und was ist denn das und so. Und bei Merula ist diese ausgeprägte Suche nach neuen Formen sehr deutlich zu spüren in seinen Instrumentalstücken, aber auch vor allen Dingen in den Stücken für Tasteninstrumente. Der hat weitaus den größten Teil seiner Musik für Cembalo und Orgel komponiert. Das ist noch unbekannter als die Vokalmusik und die Instrumentalstücke, die er geschrieben hat. Aber es gibt eben, wie gesagt, sehr viele Verbindungen, fand ich, zu dieser Minimal Art. Und daraus haben wir dann sozusagen so ein Gesamtkonzept entwickelt. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Crossover-Arbeiten, sage ich jetzt mal, ist, dass wir die sogenannte neuere Musik, ob es jetzt Glas ist oder irgendwas anderes, immer in unseren Klang holen. Das heißt, die Lautenkompanie hat ja ein bestimmtes, ziemlich charakteristisches Klangbild, was sich so am 17. Jahrhundert auch ausrichtet. Und die Stücke, die wir sozusagen vereinnahmen, holen wir in unseren Klang. Und dadurch entsteht sehr viel Integration, weil in diesem einheitlichen Klangbild sich oftmals Unterschiede anders darstellen, als wenn man es ganz schroff nebeneinander hört, alt und modern.
Und hier kommt sie, die Musik von der CD Timeless mit Klängen von Tarquinio Merula und Philipp Glass. Musik von Tarquinio Merula und von Philipp Glass, heute in SWR 2 zur Person mit dem Lautenisten und Ensembleleiter Wolfgang Katschner, der mit der Lautenkompanie vor gut 10 Jahren diese CD Timeless eingespielt hat. Herr Katschner, wie funktioniert das denn, die Lautenkompanie sozusagen im Inneren? Wer macht das Büro? Wer bearbeitet die Projekte aus? Wer beantwortet die E-Mails? Es gibt doch bestimmt ein Büro.
Ja, es gibt ein Büro.
Wie viele Angestellte?
Das sind 2 festangestellte Mitarbeiterinnen, die Projektmanagement und Marketing und Büroleitung machen. Also ganz praktisch organisieren die unseren ganzen Reisezirkus, denn wir sind ja sehr viel unterwegs. Wir residieren in Berlin im Wedding am Leopoldplatz, einem sehr interessanten multikulturellen Bereich. Dort haben wir Probenraum und unsere Büroräume. Strukturiert ist die Lautenkompanie so, Hans-Werner Appel und ich sind die Gesellschafter einer GbR, in der wir uns also als Rechtsform bewegen. In dem Büro sind diese schon erwähnten 2 festangestellten Mitarbeiterinnen und wir haben einen mittelgroßen Kreis von weiteren freien Mitarbeitern für Dramaturgie, für Akquise, für Buchen von Sängern und Musikern. Also ein großes Team, was sich damit beschäftigt, sowohl zu planen, als auch zu produzieren, als auch zu verkaufen, Geld zu beschaffen, sozusagen den ganzen Betrieb Lautenkompanie am Leben zu halten.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch nicht in der Lage sind, alles und jedes zu delegieren.
Nein, natürlich nicht. Also die Programmplanung, die künstlerische Grundplanung, die Vorschläge dessen, was wir von uns aus machen wollen, kommen von mir. Und unsere eigenen Produktionen, unsere eigenen Projekte werden auch von mir gestaltet. Und mache das natürlich auch dann nicht allein. Ich habe immer wieder Partner. Es gibt zum Beispiel den Lyriker und Dramaturgen Christian Philips aus Berlin, der für die Singakademie arbeitet und mit dem zusammen ich in den letzten Jahren alle Wort- und Textprogramme, die wir gemeinsam mit Schauspielern machen, zusammen ausgearbeitet habe. Oder es gibt dann projektweise angeheuerte Rechercheure, die mal für eine Sache Noten suchen oder Repertoire raussuchen. Und es gibt auch Projekte, meistens auch diese, die musiktheatralischen Projekte, wo natürlich immer mehr Leute beteiligt sind, wo es Partner gibt, Regisseure, Bühnenbildner, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Also es ist eine Vielzahl von Einflüssen und Partnerschaften und Gegebenheiten, die den künstlerischen Weg bestimmen. Und ich gebe halt die Richtung vor und bestimmte Dinge mache ich allein. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es ist schon so, dass man von einer großen Gemeinschaft auch sprechen kann.
Und wie halten Sie sich den Kopf frei oder wie halten Sie sich fit? Joggen, Yoga, ist ja alles ganz beliebt.
Eigentlich nur schlafen. Also für mich ist immer ein bisschen Abtauchen in mich selbst und Schlaf die beste Erholung und Regeneration. Und ansonsten ist natürlich so, dass viel Energie und neue Ideen aus dem Tun und Machen selbst entstehen.
Natürlich haben Sie die Musikwelt auch in diesem Jahr wieder mit einem außergewöhnlichen Projekt überrascht. Dazu haben Sie sich die Barockgeigerin Julia Schröder, eigentlich Konzertmeisterin des Kammerorchesters Basel, ins Boot geholt und ein ziemlich außergewöhnliches Repertoire für ein Barockensemble mit alten Instrumenten entdeckt.
Ja, Astor Piazzolla, Tangos, das wollte die Julia gerne machen, die Julia Schröder.
Ja, Julia Schröder hat ja mal für eine gewisse Zeit lang ihr professionelles Geigerinnenleben an den Nagel gehängt und ist viel in Spanien herumgereist.
Ja.
Hat da eigentlich direkt Erfahrungen mit dieser Musiksorte, um es mal so zu sagen, gesammelt.
Ja, und das haben wir kombiniert mit Heinrich Ignaz Franz Bieber und den Rosenkranz-Sonaten. Ja, auch zwei sehr unterschiedliche Stile im Grunde, aber auch viel Gemeinsames findet man da, weil Piazzolla und Bieber in ihrem Drang nach, ich sag mal, Improvisation und Freiheit und Suchen nach Ausdruck sich dann doch ähnlicher sind, als man denkt. Und auch hier war es so, dass wir die Musik gesehen haben aus einer Instrumentierung des 17. Jahrhunderts. Also wir haben den Piazzolla mit vier Barockinstrumenten gespielt, mit Cello, Laute, Cembalo, Orgel und eben Violine. Und das ist im Grunde genommen die größte und bestmögliche Verbindung. Und da sind jetzt im Bereich des Tango relativ ungewöhnliche Klänge entstanden, weil den kennt man einfach sonst viel dicker und dramatischer gespielt mit Bandoneon oder Geige oder Klavier. Und da bringt unsere Instrumentierung einfach eine ganz andere Farbe zum Klingen.
Mysterio heißt diese CD und mysteriös ist daran eigentlich aber nur, wie sich die argentinischen Tangos so gut mit den virtuosen Violinstücken aus dem berühmten Rosenkranz-Zyklus von Heinrich Ignaz Franz von Bieber vertragen. Stilisierte Straßen- und Kaffeehausmusik, also wie die zusammengeht mit den ziemlich geheimnisvollen Andachtsmusiken, die Bieber vor über 300 Jahren für den Salzburger Erzbischof geschrieben hat. Das sind ja auch sehr merkwürdige Stücke. Jedes einzelne Stück verlangt eine andere Skordadur. Und ja, das Mysterium besteht vielleicht nur darin, dass der Geiger die Stücke greifen muss und weiß erst dann, wie sie sich anhören. Oder wie muss man das verstehen?
Ja, also Bieber hat auch herum experimentiert. Er hat meiner Meinung nach versucht, aus seiner Welt der, wie sie damals üblich war, Sonatenformen und der Möglichkeiten, die die Geige gab, auszubrechen. Und unterschiedliche Stimmungen, eben die Skordaturen, bringen verschiedene Effekte, weil natürlich die Geige mit den anderen Stimmungen und dem, was man dann darauf greift, einen ganz anderen Klangcharakter annimmt. Und daraus sich einfach neue Möglichkeiten ergeben. Und danach hat Bieber sehr dringend gesucht. Es gibt auch noch andere Sammlungen von ihm mit Stücken für verstimmte, ich sag mal umgestimmte Geigen. Auch eine Sammlung für zwei Geigen zum Beispiel. Und da hat er einfach unheimlich viel rumexperimentiert. Und man merkt auch bei dieser Musik, er war ein wahnsinnig guter Spieler und Improvisator. Auch das kommt dazu, das Verbinden von strenger Form und Improvisation. Und das hat er versucht in seinen Sonaten auszudrücken und dem eben mit dem Rosenkranz und den Illustrationen und Gedanken dazu auch versucht, einen spirituellen Charakter zu geben.
Und wir hören jetzt aus dieser CD Mysterio La Muerte del Angel von Astor Piazzolla und die Rosenkranz- oder Mysteriensonate Nummer 14. Marias Himmelfahrt von Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Hier sind Julia Schröder und die Lautenkompanie. Die Barockgeigerin Julia Schröder und die Lautenkompanie in kleiner Besetzung mit Mara Miribung Cello, Gerd Amelung Cembalo und Orgel und Wolfgang Katschner Laute waren das, mit einem Ausschnitt aus der CD Mysterio, die argentinische Tangomusik von Astor Piazzolla mit den Rosenkranz-Sonaten des Violinvirtuosen Heinrich Ignaz Franz von Bieber kombiniert. Ein tolles musikalisches Abenteuer, auf das Sie sich da eingelassen haben, Herr Katschner. Wie kamen Sie denn auf Julia Schröder? Denn es ist wie gemacht für Sie, so
ja,
ein Projekt.
Wir haben uns zufällig kennengelernt vor einigen Jahren in Boswil in der Schweiz bei einem kleinen Festival, wo oft ganz unterschiedliche Spieler, Sänger, Chöre zusammenkommen und gemeinsam Projekte erarbeiten und die dann aufführen. Da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir auch das erste Mal diese Kombination von Piazzolla und Bieber gespielt. Und dann ist es ja so, wie im richtigen Leben, es zündet oder nicht. Und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden musikalisch und daraus ist dann dieses Projekt geworden.
Also man darf da auf Fortsetzungen hoffen?
Ja, wobei ich sagen muss, dass das schwierig ist, weil diese Kombination so extrem gut funktioniert, also so eine Überzeugungskraft in sich hat, dass bis jetzt alle Versuche, etwas Ähnliches zu finden, ins Leere gelaufen sind. Aber wir würden schon gerne auch in dieser Vierer-Kombination etwas anderes, etwas Neues entwickeln.
Herr Katschner, über die Lautenkompanie und das Vokalensemble Amacord, mit dem Sie 2012 die Bach-Motetten eingespielt haben, darüber haben wir schon gesprochen. Aber jetzt haben Sie ein Jahr darauf sich auch Monteverdis Marienvesper gewidmet. Noch so ein musikalisches Abenteuer, das ist auch eine kleine Besetzung, die Sie da gewählt haben.
Ja.
Was ist das immer mit den kleinen Besetzungen? Die große mögen Sie nicht.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich finde halt für diese frühe Vokalmusik, also was die Marienvesper ja darstellt, schon ein Sänger pro Stimme oder eben manchmal zwei ausreichend. Wir kombinieren ja sozusagen die Psalmen aus der Marienvesper mit Instrumenten. Und das sind eigentlich die verstärkenden Chöre. Und ich finde, dass die Struktur der Musik einfach dieser Art der Aufführung extrem gut entspricht. Dann kommt ja noch dazu, hört man auch bei der Marienvesper, finde ich, ganz gut, in mitteltöniger Stimmung rein und sehr fokussiert gesungen, klingen diese 10 Sänger lauter als so mancher große Chor, den ich kenne. Und ja, ich finde es halt sehr stimmig. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich was gegen große Besetzungen hätte. Aber es ist halt kein Verdi-Requiem, was wir aufführen, sondern Musik aus einer Zeit, in der das normal war, einen Sänger pro Stimme und Instrumente zu haben, wo es die gemischten Chöre, aus denen heraus ja heute immer gedacht wird, überhaupt noch gar nicht gab.
Und wir hören jetzt aus Claudio Monteverdis Marienvesper Ave Maris Stella. Das Ave Maris Stella aus der Marienvesper von Claudio Monteverdi war das, eine Aufnahme aus dem Jahre 2013 mit Amacord und der Lautenkompanie unter der Leitung von Wolfgang Katschner. Und damit kommen wir, Herr Katschner, auch schon wieder ganz allmählich zum Ende unserer heutigen Sendung und dann natürlich auch zu der Frage, wie geht's weiter? Auf welche Projekte von Ihnen dürfen wir uns denn jetzt schon freuen?
Wir feiern ja im kommenden Jahr 35 Jahre Jubiläum. Und aus diesem Anlass gibt es eine Fortsetzung des Timeless-Projektes, also nochmal eine Verbindung von Minimal Art und alter Musik. Das werden wir unter dem Titel Circle Line veröffentlichen. Das ist im Grunde genommen das Geburtstagsprojekt. Und ansonsten erwartet uns als Ensemble im nächsten Jahr eine sehr große Zahl von Musiktheaterarbeiten. Wir machen zwei Opern von Josef Haydn und ansonsten gibt es wieder viel Händel. Und mit diesen Musiktheaterprojekten ist eigentlich das Jahr 2019 zum Großteil gefüllt. Und dazu kommt halt im Augenblick die konzeptionelle Arbeit an dem schon genannten Projekt Circle Line. Und wir arbeiten an einer Konzertreihe gemeinsam mit dem Kammerensemble Neue Musik, wo wir über 2 Jahre in 8 Kapiteln Formen der Globalisierung musikalisch darstellen wollen, in Kombination von ganz neuer und alter Musik.
Aber hoffentlich klimaneutral.
In jedem Fall.
Herr Katschner, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, zu uns in die Sendung zu kommen und wünsche Ihnen für die Zukunft und alle weiteren Projekte alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen.
Mit einem Tango von Astor Piazzolla, von der Lautenkompanie gespielt auf alten Instrumenten, geht unsere Sendung zur Person mit dem Lautenisten und Dirigenten Wolfgang Katschner zu Ende. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter swr2.de, dort einfach durchklicken bis zur Person. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten, dann geht's weiter in SWR2 mit aktuellen Buchempfehlungen im Magazin Lesenswert. Mein Name ist Wolfgang Scherer. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss und machen Sie es gut.